Was passiert oder was muss passieren, damit ihr an irgendeiner Sache Anstoß nehmt? Das ist die Frage, die so ein wenig im Raum steht, auch hinter und über der Predigt. Was muss passieren, damit wir an etwas Anstoß nehmen? Das ist ein Wort in unserem deutschen Vokabular, das wir ja so oft gar nicht gebrauchen. Da hat jemand Anstoß genommen. Woran? Meist gebrauchen wir es im übertragenen Sinne, aber sich anstoßen, wenn wir das Verb nehmen, das Tätigkeitswort, sich anstoßen kann man beispielsweise, wenn man einen gewohnten Gang verrichtet, in der Küche oder im Wohnzimmer und man hat nicht ganz genau die Kurve anvisiert und bleibt mit dem Fuß am Tischbein hängen. Hoffentlich hat man Schuhe an. Wenn man es barfuß macht, das ist unangenehm. Anstoß nehmen. Etwas in meiner gewohnten Routine wird sozusagen verstört. Da kommt etwas rein, was so in dem, wie wir das gerade so gebraucht haben, gar nicht hineinpasst. Wir haben eine bestimmte Routine, wir haben eine bestimmte Vorstellung, wir haben bestimmte Werte. Und der andere oder die Situation als solche passt nicht in mein gegenwärtiges Konzept, in das, was ich gerade tue. Ich stoße mich an der Tischkante, an dem Fuß. Ich stoße mich vielleicht an der Ausdrucksweise meines Kollegen, der immer so unflätige Worte gebraucht. Ich stoße mich an solchen Zwischenrufen von Bekannten oder von Verwandten, die dann vielleicht nicht aus der Abteilung erlöste Gemeinde kommen und dann immer Selbstverdammnis aussprechen und fluchen. Ich nehme Anstoß an Menschen vielleicht in meiner Umgebung, die beim Essen den Mund nicht zumachen und schmatzen. Dann sollte man nicht nach England fahren, dort ist das Ausdruck von »es schmeckt mir«. Andere Sitten, andere Länder, andere Sitten. Ich nehme Anstoß an bestimmten Dingen. Und das Zweite, was uns dabei auffallen könnte, wäre zunächst einmal, nicht nur, dass es meine Routine irgendwie durchbricht oder sozusagen mir entgegenläuft, sondern meine Reaktion ist oft die, dass ich dann die andere Seite, die Umstände, die Zustände dafür verantwortlich erkläre. Der andere muss bitte so sein, wie ich es haben will. Der Tisch sollte so stehen, dass ich nicht mich dran stoße. Wer hat den Tisch verrückt? Niemand hat ihn verrückt. Ich habe vielleicht die Kurve gar nicht gekriegt. Wir haben also auch hier so diese Eigenart in uns Menschen, gerne die Sache von uns wegzuhalten. Der andere, die anderen sind schuld. Die sollen sich gefälligst so verhalten, dass ich mich nicht anstoße. Dass mir keine Störung in meiner bisherigen Routine zu denken und zu handeln zuteil wird. Anstoß nehmen. Der Bibeltext, um den es heute geht, den ich ausgewählt habe für die Predigt, hat genau dieses Wort als Abschluss in einem Wort Jesu stehen, wo er sagt, selig die Menschen oder selig, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Selig, wer daran nicht stehen bleibt, wer sich nicht ärgert, könnten wir etwas vielleicht allgemeindeutscher sagen. Selig, wer sich nicht ärgert. Und Jesus bezieht das auf sich und seine Person. Wir wollen mal reinschauen in den Text. Lukas Evangelium, Kapitel 7, ab Vers 18. Es geht darum, dass Johannes mitbekommen hat, gehört hat, was Jesus tut. Und er weiß um seine eigene Mission als Vorbereiter, als Rufer in der Wüste. Aber zur Zeit Jesu kamen viele Menschen auf den Plan, die sagten, ich bin der erwartete Messias, mit mir wird alles anders. Das war nicht nur so etwas, was man sagen konnte, da war Jesus der Erste und der Einzige, sondern Es gab viele, von denen man glaubte, das ist der Messias. Viele erwarteten einen politischen Messias, der mit militärischer Macht die Oberherrschaft der Römer von sich abstreifte. Viele waren unterwegs, die sozusagen in verschiedenen religiösen Gruppen ihre Leiter und Führer verehrten und dann erwarteten, das ist der Messias, und von den Jüngern als Messias ausgerufen wurden. In der Zeit Jesu war eine aktuelle, eine lebendige Messias-Erwartung, eine Erwartung für den Retter Gottes da. Aber die Vorstellungen, wer das war und wie dieser Retter aussehen sollte, was ihn auszeichnen und ausmachen sollte, da waren die Vorstellungen sehr verschieden. Johannes steht mittendrin und schaut und sucht und horcht. Wer ist dieser Messias? Er ist mit Jesus, ich habe es nochmal recherchiert, um ein paar Ecken verwandt. So ganz genau lässt sich das nicht festlegen, ob das nun Cousins zweiten Grades oder keine Ahnung waren. Sie hatten einen gemeinsamen Beginn, aber unterschiedliche Dienstwege. Johannes war schon längst in seinem Dienst gewachsen und hatte sich einen Ruf erarbeitet. Und dann trennten sich die Wege wieder nach der Taufe. Und Johannes schickt seine Anhänger, schickt seine Jünger, Männer, die mit Johannes, dem Täufer, zusammen waren. Er schickt sie zu Jesus mit dem Auftrag, sie sollen fragen, bist du es, der da kommen soll, oder müssen wir einen anderen erwarten? Ziemlich knapp auf den Punkt gebracht, Jesus sagt, bist du der Messias? Bist du der Messias? Bist du der, auf den wir warten? Und als die Männer bei ihm eintrafen, sagten sie, Johannes, der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt fragen, bist du der Kommende oder müssen wir auf einen anderen warten? Und Jesus bleibt sich treu. Jesus antwortet zunächst mal gar nicht. Er ist beschäftigt. Es heißt, in jener Stunde, zu jener Zeit, als die Jünger also eintrafen, war er gerade dabei, oder in jener Stunde heilte er viele Krankheiten und Qualen und Menschen von bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Da geht neusprachlich die Post ab. Ich weiß zwar nicht, was die Post immer damit zu tun hat, aber sagt man ja so. Da ist Leben. Da ist ein Kommen und Gehen. Da ist wirklich pulsierendes Leben. In jener Stunde, wir wünschten uns das ja, das mal so zu erleben. Dass wir inmitten einer Situation sind, einer Evangelisation oder eines Gottesdienstes, und Menschen kommen nach vorne oder während des Abendmahls, oder wir beten für Menschen, die uns gerufen haben an ihr Krankenbett, wir legen die Hände auf, und all das würde auch, ich sag mal, in dieser Sichtbarkeit und Unmittelbarkeit geschehen, dass Menschen im Moment gesund werden, aufstehen, befreit werden von Qualen, Blinden wird das Augenlicht wieder geschenkt. Das wünschten wir uns. Manchmal geschieht das auch, und es gibt Orte in dieser Welt, wo das öfter geschieht oder wo es häufig geschieht. Und dann antwortet Jesus. Jesus antwortet und sagt, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Er lädt die Männer ein, hinzuschauen, sich selbst ein Bild zu machen. Und dabei aufmerksam zu sein auf das, was man sieht. Und ihr kennt ja die Situation alle, dass man manchmal Dinge sieht und übersieht. Also, wenn sich jemand zum Beispiel ein neues Auto kauft, vielleicht sogar eine neue Marke. Ich weiß, das macht man hier nicht, aber wir tun mal so. Dann kann es durchaus sein, dass man den Eindruck hat, wieso fährt, seitdem ich mich entschlossen habe, eine andere Automarke zu kaufen, wieso sind die Straßen mit dem Auto voll? So viele Autos von der Marke fuhren noch nie auf den Straßen rum. Warum? Die fuhren schon immer so rum. Aber ich habe jetzt meinen Fokus geschärft. Ich habe plötzlich meine Augen sozusagen eingestellt, ein bestimmtes Auto immer zu suchen. und mit einem Mal finde ich es. Das, worauf mein Auge sozusagen ausgerichtet war, mit einem Mal sehe ich es. Oder, weiß nicht, ob euch das auch geht, man hat sein Brillenetui verlegt. Weil ich ahnte, ich komme in die Situation, dass mir das bestimmt geschehen wird, habe ich mein Brillenetui, das so getarnt neutral schwarz aussieht, mit einem roten Signalstreifen beklebt, in der Hoffnung, ich finde es wieder. Und es hilft mir wirklich, wenn ich es suchen muss, mein Brillenetui, suche ich nicht ein schwarzes Etui, ich suche rot. Alles, was rot ist in der Wohnung und auf dem Schreibtisch, könnte potenziell Hinweis sein, hier liegt mein Brillenetui. Jesus sagt den Jüngern des Johannes, achtet darauf, schärft euren Fokus, guckt hin, sagt, was ihr seht und hört, schaut hin, was geschieht. Schaut hin, was geschieht. Und dann erzählt Jesus scheinbar eine beliebige Listung von Dingen, die geschehen sind und die er gerade gemacht hat. Er sagt, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird die frohe Botschaft verkündet. Und selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Was macht Jesus da? Zunächst würden wir sagen, ja, das hat er ja vorher, steht es ja drin. Lukas sagt, das hat Jesus gerade alles gemacht und er bündet das jetzt nochmal zusammen. Er liest ihm das nochmal sozusagen vor oder sagt ihm nochmal so einprägsam, sehr kurz, prägnant. Blinde sehen, das geht ja so tschak, tschak, tschak. Ne? Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Arme die frohe Botschaft verkündet. Die Juden der damaligen Zeit, die so ein bisschen zu Hause waren in der Bibel, wussten, dass Jesus hier ein alttestamentliches Zitat bringt, das Hinweis gibt auf den Messias. Jesus zitiert, wenn auch ein wenig locker in der Formulierung, exakt Jesaja 61. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Ein Wort für den Messias, der erwartet wurde. Die Frage der Johannesjünger war gewesen, bist du es, auf den wir warten oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus greift diese Frage auf, nimmt sozusagen eine alttestamentliche Prophetie, die auf den Messias ausgelegt wird und zitiert. Und dann heißt es dort, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Wozu? Er hat mich gesalbt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen, zu heilen die gebrochenen Herzen, die Gefangenen zu befreien, den Gefesselten Erlösung anzukündigen, auszurufen ein Jahr der Gnade von dem Herrn, ein Tag der Rache für unseren Gott. Alle Betrübten zu trösten und ihnen die Asche mit einem Diadem, das Trauerkleid mit Freudenöl und den verzagten Geist mit Festgesang zu vertauschen. Jesus zitiert dieses alttestamentliche Wort und bringt sich in Verbindung und Tradition mit dieser Salbung und mit dieser Segnung, die Gott dem Messias verheißen hat. Und er erweitert es und beschreibt, was also hier geschehen wird. Greift noch andere Stellen im Alten Testament auf, aber eines tut Jesus nicht. Jesus lässt bewusst an dieser Stelle eine Sache aus. Jesus zitiert nicht die Stelle, dass er gekommen sei, Gefangenen die Befreiung zu verkünden. Er lässt nicht diese Stelle erklingen, dass er sagt, ja, ich bin gekommen, den Gefangenen sozusagen, die gefangen gesetzt sind, sie zu befreien. Er lässt genau diesen Satz aus, diesen Satz, der für Johannes den Täufer später entscheidend werden wird, weil er gefangen gesetzt wird von Herodes und dann auch sozusagen aufgrund einer Stimmungslage, die er hatte, lässt dann Herodes ihn köpfen, weil sich die Mutter einer Tänzerin wünscht, sie möchte den Kopf des Johannes auf einem silbernen Tablett gebracht bekommen. Einfach so als Party-Gag, als Gimmick. Jesus lässt das weg. Warum? Mich hat das bewegt, weil ich mir denke, stell dir vor, du sitzt dann irgendwann im Gefängnis, du hast im Ohr, da ist dieser Jesus, da ist dieser Mann, der durch das Land zieht, der Messias, da ist er, der diese Worte auf sich bezieht und in der Tat, er befreit Menschen von okkulten Belastungen, das stimmt, er verkündet die frohe Botschaft sozusagen den Menschen und gerade auch den Armen, dass für sie eine Zukunft da ist, dass Gott sie nicht vergessen hat. Ja, er macht Menschen gesund, die krank sind, die da niederliegen. Er macht Taube hörend, Blinde sehend. Was für ein Messias! Der Herr ist da, er ist gekommen, er richtet sein Reich auf. Und es klang in den Ohren noch mit, er wird die Gefangenen befreien. Das war eine Tradition, das war ein lebendiges Thema im alten Israel. Der Auszug aus Ägypten war eine Befreiung aus der Knechtschaft, war eine Befreiung der Gefangenen. Und der neue, der Messias, wenn er kommt, wird wieder Gefangenschaft beenden. Aber Johannes saß wenige Zeit später im Gefängnis und lässt sich vielleicht noch einmal mit Hilfe seiner Jünger durch den Kopf gehen, was hat Jesus gesagt? Und sie zitieren es und zitieren es. Und er fragt vielleicht nach, hat er gesagt, er wird die Gefangenen befreien? Und sie werden sagen, nein, hat er nicht. Das hat mich stutzig gemacht. Ich habe mich gefragt, wie würde dir das gehen, wenn Jesus Worte zitiert, die er vielleicht im Kontext mit anderen tut und mit anderen zitiert und für sich in Anspruch nimmt, aber diese Sequenz, die für dich in deinem Leben, in deiner eigenen Lebenssituation gerade jetzt elementar wichtig wäre, die du einfach hören müsstest, um Hoffnung zu schöpfen, genau diesen Satz lässt er weg. Er sagt diesen Satz nicht. Da könnte man denken, was ist ihm durchgerutscht? Jesus schiebt völlig überraschend an dieser Stelle den Satz hinterher und selig ist, wer sich an mir nicht ärgert. Selig ist, wer keinen Anstoß nimmt. Selig ist, wem das jetzt nicht stört. Anders gelesen, daran könnte man Anstoß nehmen. Jesus, wieso sagst du das nicht? Bezieht sich das nicht auf dein Kommen? Ist diese Kraft und Vollmacht dir nicht gegeben? Ist das nicht Teil deiner Mission? Und Jesus würde vielleicht in einer theologischen Runde sagen, doch, 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 durchaus, natürlich. Aber es war in dieser Situation für mich nicht der Satz, den ich sagen sollte, weil ich wusste, welchen Weg Johannes gehen wird. Da stehen wir und schütteln den Kopf und könnten Anstoß nehmen. Verstehen nicht, obwohl das doch alles sozusagen in Jesus Christus inklusive ist. Wieso wird das jetzt an dieser Stelle nicht angewandt? Und Jesus an dieser Schnittstelle sagt, selig ist, wer sich nicht ärgert. Selig ist, wer keinen Anstoß nimmt. Und das hat mich ein bisschen wach gemacht, weil mich hat's geärgert. Mich hat's geärgert, weil ich dachte, das verstehe ich nicht. Wieso handelt Jesus so? Und was mir aufgefallen ist, ist dann, dass es verschiedene Situationen mit anderen Menschen gab, denen es ähnlich ging. Da nimmt Jesus Abschied von den Jüngern im Johannesevangelium, hinten die letzten Seiten, Kapitel 21. Jesus hat ein Gespräch mit dem Petrus, nachdem er ihn dreimal verraten hatte, dreimal verleugnet hatte, so, und muss mit ihm darüber reden und die Beziehung neu klären. Und in der Nähe steht Johannes, der Evangelist, den Jesus lieb hatte. Und als Petrus diesen sah, sagte er zu dem Herrn: Was aber soll mit dem werden? Er hatte gerade die Botschaft bekommen für sein eigenes Leben. Jesus sagt ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Also das, was Jesus ihm da sagt, ist jetzt wirklich ins Stammbuch geschrieben. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Dir, Petrus, sage ich, als du jung warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deinen Arme ausbreiten und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Sehr. Da weiß man so gar nicht, was kommt. Eins weiß man, so richtig sonnig ist dieser Lebensabschnitt nicht. Da liegt Schwere drin. Und Petrus ist ja auch nicht irgendwie von gestern. Der ahnte das und fragt dann, vielleicht auch neugierig: Okay, wenn das mein Weg ist, was ist mit dem? Als Petrus diesen erblickt, sagt er: Herr, was ist mit ihm? Was soll mit dem werden? Und Jesus sagt zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Puff. Selig ist, wer keinen Anstoß nimmt. Das hätte mich geärgert. Vielleicht hat es auch den Petrus geärgert. Nicht nur fromm gewundert, sondern richtig geärgert. Da wird ihm verheißen, ein schwerer Weg im Alter. Du wirst geführt werden, du kannst dich nicht mehr selber anziehen. Ob damit nun gemeint ist, Pflegestufe 1, 2, 3, weiß man nicht. Aber ein anderer wird dich gürten. Oder vielleicht ist es ja auch eine kryptische, so heißt es dann ja im Folgevers, so schreibt Johannes der Evangelist, das sagte er aber, um anzudeuten, durch was für eine Todesehr Gott verherrlichen werde. Er wird gefangen genommen werden und wird gefangen geführt werden und er wird sozusagen geführt werden in den Kerker oder zur Hinrichtung oder so die Legende zur Kreuzigung kopfüber, mit dem Kopf nach unten, zur Zeit Neros. Was für eine Verheißung über dem Leben des Petrus und in diese schwere Situation hinein, fragt Petrus: Was ist mit dem anderen, was ist sein Weg? Ich meine, sie waren doch die ganzen Jahre miteinander zusammen. Hätte doch Jesus mal sagen können, oder? Sie waren doch ein Team, oder nicht? Sie haben doch alles miteinander geteilt, oder nicht? Sie waren doch miteinander unterwegs. Da darf er doch fragen: Herr, was ist mit dem? Der, den du so besonders lieb hast, was ist mit ihm? Und Jesus setzt massiv dagegen: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich wiederkomme. Selbst wenn ich ihm versprechen würde, du wirst Ewigkeit alt werden oder keine Ahnung, ich würde ihm irgendwas Großartiges versprechen, das totale Gegenteil von dir. Was geht's dich an? Folge du mir nach. Dann fiel mir nochmal der Petrus ein, der litt offensichtlich, entweder, man weiß nicht genau, an was für einer Krankheit, es gibt da unterschiedliche Theorien, eine, die sozusagen relativ plausibel zu sein scheint, aus verschiedenen Gründen ist, er muss gigantische Migräne oder Kopfschmerzanfälle gehabt haben, aufgrund einer Augenkrankheit oder aufgrund eines Augenleidens. Und diese Situation hat ihn mürbe gemacht. Das ist also eine Möglichkeit. Es gibt auch noch andere Deutungen, aber bleiben wir bei der. Er geht damit zu Gott immer wieder. Ich habe immer wieder vor Gott liegt er und fragt und betet, dass Gott ihn befreit und heilt. Und Gott, durch ihn, durch Paulus werden Menschen gesund. Paulus baut Gemeinden. Paulus betet mit Menschen und sie werden gerettet von Krankheit. Sie werden gerettet von Bindungen. Sie werden befreit. Und er bittet in seinem schweren Dienst. Jetzt bittet er mal sehr existenziell: Herr, nimm das doch von mir. Die Antwort, der Geist Gottes ihm gibt ins Herz, ist: Lass dir meiner Gnade genügen. Meine Kraft, meine Gnade ist in den Schwachen mächtig. Und ich denke mir dann so: Nee, Herr, oder? Ich meine, da hätte man auch einen anderen Spruch. Also das finde ich jetzt irgendwie. Und mir fiel wieder ein, dass Jesus wahrscheinlich lächelnd flüstert: Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Was ist das Geheimnis einer solchen Lebenssituation? Was ist das Geheimnis dieses Satzes, wenn Jesus sagt: Selig ist, wer keinen Anstoß an mir nimmt? Wozu sagt er das? Was ist es? Wie geht es, einfach eben doch nicht Anstoß zu nehmen, eben doch nicht sich zu ärgern? Wer sich ärgert in dieser Situation, wer in dem Ärger verharrt, wer sozusagen sich anstößt und einen blauen Fleck holt und seinen blauen Fleck pflegt, wird sozusagen immer die Distanz zwischen dem, was Jesus sagt und tut, und seinem eigenen Befindlichkeit größer werden lassen. Man bleibt fokussiert auf das, was man selbst nicht versteht. Man nagelt sich damit den Weg für die Zukunft zu. Man ärgert sich. Und weil man sich ärgert, kann man auch keine andere und neue Erfahrung machen. Man bleibt an dem Angestoßenen, an dem Anstößigen stehen. Man umläuft es, man schaut es immer und immer und immer wieder an. Und man dreht es und man wendet es. Wenn man verwundet wurde durch böse Worte anderer Menschen, wenn man irgendwie sich geärgert hat über jemanden bei Tisch, wenn man sich angestoßen hat an irgendeiner Behandlung von irgendeinem Mitmenschen und man erzählt das immer und immer wieder Freunden und Bekannten und in der Hoffnung, man bekommt Recht. Aber das Interessante ist: Erstens kriegt man kein Recht. Selbst wenn man Recht bekommt, merkt man, der Ärger hört nicht auf. Es bleibt weiterhin ärgerlich in mir. Es bleibt sozusagen, das, was für mich anstößig war, das, woran ich sozusagen Anstoß genommen habe, es bleibt. Und es hat immer noch die gleiche und dieselbe Wirkung. Ich ärgere mich drüber. Und je mehr ich mich drüber ärgere, desto weniger verändert sich es. Es bleibt in mir. Und die Wirkung ist, dass zwischen mir und, wenn Personen beteiligt sind, dass zwischen mir und den Menschen, über die ich mich geärgert habe, eine Distanz wächst. Ich brauche den anderen nur noch, der muss auch nicht mal mehr was machen, den brauche ich bloß noch zu sehen. Da bin ich schon, Blutdruck 210, ja, Adrenalinausschüttung. Die einzige Rettung scheint zu sein, schnell weg, irgendwie den anderen umgehen. Aber es ändert nichts. Wer sich stößt und wer Anstoß nimmt an dem, was geschieht und was Gott tut, was ich nicht verstehe, bringt zwischen sich und Gott Distanz. Belastet das Verhältnis. Wird misstrauisch gegen Gott, hält sich zurück und belastet das Verhältnis zwischen mir und Gott. Selig ist, wer keinen Anstoß nimmt. Hier preist Jesus nur selig und sagt: Schaut, glücklich ist, wenn ihr daran nicht stehen bleibt. Er sagt nicht, wie man das macht. Er sagt nur, als Verheißung: Bleibt daran nicht stehen. was ihr nicht versteht und woran ihr euch stoßt. Was wäre denn die Lösung? Wie kann es denn gelingen, sozusagen, dass man da drumherum kommt oder dass man die Situation bewältigt, dass man eben nicht Distanz zwischen sich wachsen lässt, dass man eben wirklich keinen Anstoß nimmt? Was wäre denn eine gesunde Haltung, die das überwindet? Vielleicht unser Petrus, als Jesus gepredigt hat und die Juden verließen ihn und Jesus fragt seine Jünger, wollt ihr auch gehen? Sie nahmen aber Anstoß, heißt es da, an seiner harten Rede. Wollt ihr auch gehen? Und Petrus antwortet, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Oder, und dennoch, Herr, bleibe ich stets an dir. So ein trotziges Dennoch. Ja, da gibt es Gründe, weswegen ich sozusagen Probleme mit dir haben könnte, aber trotz dieser Probleme bleibe ich bei dir. Trotz der Dinge, die ich nicht verstehe, vertraue ich dir. Ich lasse die liegen oder lasse Dinge, die ich nicht verstehe, auf sich beruhen und bleibe Herr an dir und gehe mit dir weiter. Selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Das war sicherlich für den Johannes, gerade als er dann in der Zeit im Gefängnis saß, nicht einfach. Jesus heilt, Jesus befreit und er sitzt in dem Gefängnis und muss sich erinnern daran, dass Jesus unter der Bezugnahme auf die Stellen im Alten Testament diese Sequenz weglässt. Wie eine verborgene Botschaft an Johannes. Die Gefangenschaft wird dir nicht erspart und sie wird nicht aufgehoben. Ähnlich wie bei dem Petrus. Der Weg, den du gehen wirst, ist kein leichter. Ich werde ihn dir nicht ersparen. Jesus hätte sagen können, ach, weißt du, Petrus, Für dich habe ich eine echte Nummer bereit. Du kommst mal nach Spanien und dann wirst du mal in Madrid einlaufen und in der Stierkampfarena den König bei den Hörnern packen und irgendwie das Land für mich erobern. Alles. Du wirst gegürtet werden, du wirst dich nicht selber anziehen, du wirst fertig gemacht werden für den Weg, du wirst geführt werden. Und so wie Johannes hier schon andeutet im Evangelium, du wirst sterben. Du wirst das Martyrium erleiden für den Tod. Du wirst Blutzeuge für mich werden. Herr, was ist mit dem anderen? Und Jesus sagt wieder, was geht's dich an? Folge du mir nach. Darum geht es. Darum geht es offensichtlich, wenn Jesus sagt, selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Man könnte es auch anders sagen, selig ist, wer seinen Weg der Nachfolge mit mir fortsetzt, obwohl es Dinge gibt, die du nicht verstehst, obwohl es Dinge gibt, über die du dich ärgerst auf dem Weg mit mir, obwohl es Dinge gibt, wo ich dir vielleicht selbst Anstoß bin, obwohl es Dinge gibt, wo ich etwas nicht sage, obwohl du es gerne hören willst. Selig ist, wer weitergeht. Selig der Mann, die Frau, die glaubt und vertraut. Selig, wenn du deine Hand in meine Hand legst und bei mir bleibst und nicht loslässt. Selig ist, wer keinen Anstoß nimmt. Für uns entsteht dann vielleicht der Eindruck, wenn wir das so hören, ha, das ist so gerade mal eben schattiges Durchkommen. Das heißt, ducken, aushalten, so eine Art freudloses Leben. Aber dann hätten wir unseren Fokus nicht geschärft, dann hätten wir nicht wirklich gelesen, dann hätten wir nicht gesehen, was Jesus ausdrücklich den Johannesjüngern aufgetragen hat, zu sehen und zu sagen und zu berichten. Nämlich, dass sehr wohl in dieser Zeit, über meine Befindlichkeit allerdings hinweg, über meine persönliche Befindlichkeit hinweg, weil das nicht der Kosmos ist, könnten wir sehen, dass Jesus wirklich Blinde heilt. Wir könnten sehen, dass Jesus Menschen rettet. Wir könnten sehen, dass er tauben Menschen die Ohren öffnet. Wir könnten sehen, dass Tote auferstehen. Wir könnten sehen, welche Kraft und Macht des Handelns Gottes inmitten dieser Welt, inmitten dieser Not, inmitten dieses Elends, inmitten der römischen Besatzung, inmitten der Verwirrtheit der ganzen religiösen Strömungen Jesu zu seiner Zeit, inmitten dieses Lebens, inmitten dieser Welt handelt Gott. Großartig, wunderbar, durchgreifend. Herrlich. Wer wieder sehen kann, hey, der singt, der ist voller Freude. Wer frei geworden ist. All das tut Gott. Inmitten dieser Zeit. Schaut hin, sagt Jesus. Schaut hin. Und er macht damit Mut. Uns Mut, das zu erwarten. Und nicht bei unserer Befindlichkeit stehen zu bleiben, sondern sagt, Mensch, seid selig seid ihr, wenn ihr nicht bei euch selbst stehen bleibt und dem, was euch stört. Wir beten vielleicht darum, dass Gott die Gemeinde erneuert und größer macht und Menschen bringt. Und dann macht er das und dann sagen wir, ach Herr, aber, entschuldige mal, da hättest du auch echt ein paar andere bringen können, oder? Dass du nur, und, also, dass du die gerade hier ins Haus holst, das finde ich aber jetzt, das stört mich jetzt aber. Selig ist, wer keinen Anstoß nimmt. Glücklich, wenn du nicht bei dir und deiner Befindlichkeit stehen bleibst, sondern wenn du siehst, was ich tue, wenn du siehst, wie ich heile, wenn du siehst, wie ich rette, wenn du siehst, wie ich zurechtbringe, wenn du das siehst, inmitten all der Schrecknisse dieser Zeit, dann siehst du, dass wirklich der Messias gekommen ist, dann siehst du, dass ich es bin, der vom Vater gesalbt wurde. Dann siehst du, dass ich es bin, der das Licht dieser Welt ist. Dann siehst du, dass ich es bin, an dem sich Menschen stoßen oder Menschen aufrichten. Dann siehst du, dass ich es bin, der zurechtbringt oder der richtet, weil du mir nicht glaubst und die Rettung sozusagen nicht annimmst. Johannes hat das erst einmal hören müssen und verdauen müssen. Es war so sein Weg. Das, was ich so schön finde an diesem Text, ist, dass dieser Text wie an vielen anderen Stellen so ehrlich ist. Inmitten der Wirrnis, des Elends, der Not, der Zerrissenheit, der Verwirrung des alltäglichen Geschäfts, kommt Gott, damals wie heute, übersehbar, irritierbar. Er kommt und man muss sich entscheiden, glaube ich dir oder glaube ich dir nicht. So ist Gott, so ist Jesus. Er stellt sich uns immer wieder in den Weg, in einer Art und Weise, die uns, machen wir es flach, ärgert, wo wir Anstoß nehmen können. Herr, so habe ich mir das nicht gedacht. Und ich stelle es mir dann immer so vor, wie Jesus dann schaut und lächelt, mich ermutigt und fragt, nur was ist? Folgst du mir? Folgst du mir oder bleibst du stehen bei dem, was dich irritiert? Kommst du mit? Bist du dabei? Bist du in meinem Team? Gehst du mit? Du wirst es sehen. Herrlichkeit, du wirst es sehen, aber bleib nicht stehen. Selig, wer keinen Anstoß nimmt, sagt Jesus. Und wenn wir dann nicht stehen bleiben an dem, was uns ärgert, können wir wieder schärfer und besser den sehen, der heilt und zurechtbringt, der die Hoffnung der Welt ist und der gekommen ist, ein Licht anzuzünden. Inmitten dieser Dunkelheit unserer Tage. Amen.